hat mir damals, als ich mit Angus Young von AC/DC mal eine Jam-Session hatte im Sperr, hat er zu mir auch gesagt, wenn du Musik spielst, spiel sie hart.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Wie ich deiner Begrüßung entnehme, sind wir per Du.
Ja, oder?
Handhabst du das immer so?
Ja, immer, eigentlich. Also zumindest, wenn ich es mit so jungen, gut aussehenden Leuten zu tun habe.
Ach, das kann ich nur zurückgeben.
Oh je.
Aber wie ich ja gelesen habe, startest du bei der Senioren-EM.
Tatsächlich, ja.
Da hätte ich
im Tischtennis. Spielst du auch Tischtennis?
Nee. Also nee. Gerne, aber nicht gut.
Achso, okay. Ja, ich mache das schon so lange.
Ja. Ja, deswegen hätte ich dich auch nicht bei den Senioren erwartet.
Und doch, ich bin 60 dieses Jahr.
Ja.
Ganz schön, auf dem Buckel.
Und gleich in die Kerbe zu hauen, eine neue Hüfte hast du auch schon.
Ja, habe ich letztes, und da bin ich sehr froh drüber, ehrlich. Das Schöne ist, dass mit so einer neuen Hüfte kann man all das machen, was man vorher, wo man vorher eingeschränkt war. Ich war wieder Kitesurfen, ich kann wieder Tischtennis spielen auf hohem Niveau. Bei der Weltmeisterschaft möchte ich antreten dieses Jahr. Und ich war schon Tiefschnee fahren. Was hatte ich noch? Golf spielen. Also das läuft alles wieder.
Warum ist sie kaputt gegangen?
Ich glaube, Verschleiß. Mein Vater hatte das auch tatsächlich. Hm. Ich bin eben früher viel gelaufen, habe viel Sport gemacht. Und vielleicht, will ich nicht ausschließen, ist auch das viele Klavierspielen, wenn man mit dem rechten Fuß den Rhythmus schlägt, dafür verantwortlich. Ich habe keine Ahnung.
Ah, da hätte ich jetzt gerade vermutet, weil man da ja eigentlich sitzt. Okay, du machst in deinen Shows auch allerlei Verrenkungen und spielst dann irgendwie auf dem Rücken liegend und sonst wie. Aber gerade daher hätte ich es jetzt gar nicht gedacht.
Ich habe früher habe ich halt sehr viel mehr so in Jazzclubs gespielt und so. Da hat man sich viel mehr bewegt am Klavier. Ich glaube auch nicht, dass es daher kommt, ehrlich gesagt. Also ich glaube eher, dass es vom Laufen, vom Kitesurfen, also vom Joggen, vom Kitesurfen, vor allem Tischi spielen tatsächlich. Auf dem Niveau, auf dem ich spiele, schicken mich die Spieler immer in die weite Vorhand. Und da muss man dann irgendwie hinkommen. Und das ist nicht so ganz einfach. Und wenn man so, ich weiß nicht, ob du dir professionelles Tischtennis angeguckt hast, ja. Wenn du dann wirklich mit tief in die Vorhand musst, da hat es mir meine Hüfte irgendwie zerzwiebelt.
Ah ja. So, jetzt muss ich dich eigentlich auch mal vorstellen. Also ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. Julia Wendt ist heute zu Gast bei Hollitzer trifft. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Und du bist jetzt gerade ein bisschen rumgelaufen. Ich sah viel Holz, ich sah lichtdurchflutete Decken. Wo erwische ich dich denn?
Ich bin hier gerade, ich bin auf so einem Areal hier in Hamburg. Das ist eine ehemalige, vom dänischen König, 1870, eine ehemalige Kaserne, als der Altona oder Hamburg besetzt hatte. Und da sind viele Stallungen und so alte historische Gebäude noch drauf. Mhm. Und ich habe halt versucht, da ist mein Studio, und ich habe versucht, hier so ein bisschen von diesen alten Stallungen wieder zu restaurieren und das schön zu machen. Und bevor hier alles abgerissen wird. Und insofern bin ich jetzt in einem dieser Gebäude.
Das sieht sehr schön aus.
Mhm. Ja, das ist super schön. Also die Sachen hier sind super schön.
Ja. Dein Studio, da können wir auch gleich ins Thema kommen. Du bist im Mai, 21.05., wenn ich das richtig sehe, in Erfurt mit Spiel doch mal leiser.
Spiel doch mal leiser heißt die neue Tour. Ja, das ist angelehnt an einem Buch, was ich gerade veröffentlicht habe. Das geht so um mein Leben, und weil viele Leute mich immer gefragt haben, wie war das bei dir, wie ist das so gelaufen, wie hast du die, wie hat sich deine Karriere entwickelt überhaupt, so wie sie sich entwickelt hat. Und weil es eben so viele Turning Points gab und auch viele Momente im Leben, die eben so ganz anders verliefen, als das so normalerweise auch oder aus von mir geplant war. Und sich aus dieser Summe dieser vielen Turning Points jetzt mein jetziges Leben entwickelt hat, habe ich das mal aufgeschrieben. Und ein Satz, der mich begleitet hat, weil ich viele Geschwister habe, ich bin ja eins von 9 Kindern, ich habe 8 Geschwister, war immer, wenn die dann Hausaufgaben machen musste und ich wollte Klavier spielen, hieß es immer auch, Mensch, Julia, spiel doch mal leiser. Und der Untertitel dieses Programms ist aber, und warum es gut war, dass ich darauf nicht gehört habe. Das heißt also, im Grunde ist es kein Ratschlag oder keine Weisheit gewesen, die ich befolgt habe, sondern eher das Gegenteil.
Ich dachte, das hat so einen ganz tiefen Sinn. Alles ist so laut in unserer heutigen Gesellschaft und Debattenkultur hat sich verändert. Vielleicht einfach so einen Gegenpunkt zu setzen. Aber es würde.
Ja, das ist auch schön. Das ist schön gedeutet, tatsächlich. Kann man tatsächlich so machen.
Aber wenn man dich kennt und deine Shows kennt, dann sind deine Shows ja eigentlich das Gegenteil davon.
Ja, genau. Und das, genau. Jetzt habe ich zum Beispiel, ehrlich gesagt, hat mir damals, als ich mit Angus Young von AC/DC mal eine Jam-Session hatte im Sperr, hat er zu mir auch gesagt, wenn du Musik spielst, spiel sie hart. Das war sozusagen sein Ratschlag damals an mich. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn du den Beruf eines Pianisten ergreifen willst, dann würde ich mir wünschen, dass du nicht irgendwo in der Hotellobby im Hintergrund spielst, sondern dass du deine Musik wirklich ganz klar adressierst und das, was dir musikalisch auf dem Herzen liegt. Und das steckt natürlich auch in dem Titel drin.
Mhm. Ja, nichts gegen die Pianisten, die auch mal in der Hotellobby spielen, die ja sicherlich auch damit ihr Geld verdienen. Diese Turning Points, von denen du gesprochen hast, die erlauben dir ja wahrscheinlich auch mal so einen Stall oder solche Stallungen zu restaurieren, das heutige Leben, was du führst. Es hätte auch ganz anders kommen können?
Na klar. Darf ich da noch mal ganz kurz rein, weil du sagst, nichts gegen die Pianisten. Ich habe überhaupt nichts gegen die Pianisten, die in der Hotellobby spielen. Und das ist auch ein ehrenwerter Beruf. Ich glaube, er hat bloß auch Potenzial, unglücklich zu werden, weil man, sag mal, weil die Musik, die man macht, dann auch nicht so richtig gewertschätzt wird, sondern dass es mehr so ein Hintergrundrauschen wird. Und ich glaube, da muss man als Musiker, der wahrgenommen werden will, ein bisschen drauf achten. Und das steckt eigentlich ein bisschen dahinter. Ne? Du hast jetzt gesagt, ja klar, das Leben, was ich führe, diese Turning Points. Was war das jetzt noch für eine Frage?
Die es dir auch erlauben, jetzt solche Stallungen zum Beispiel zu restaurieren, weil du bist erfolgreich, bist einer der erfolgreichsten Pianisten Deutschlands und bist weltweit gefragt. Es hätte auch anders kommen können.
Das stimmt allerdings. Das steht auch in der Biografie drin. Ich hatte mal einen sehr schweren Verkehrsunfall und man ist ja doch schon auf seine Vorderpfoten angewiesen, wenn man diesen Beruf ergriffen hat. Insofern
oder Tischtennis spielen will.
Ja, das Schöne bei Tischtennis ist, dass es nicht so verletzungsgefährdend. Also ich glaube, da ist die Hüfte mehr in Mitleidenschaft gezogen, als dass man da sich die Hände sehr lädiert oder brechen kann. Da gibt es ganz andere Sportarten, ne, wie Volleyball und Basketball und Fußball. Das ist sehr viel körperbetont. Insofern ist da Tischtennis eigentlich eine sehr humane, musikerfreundliche Sportart. Aber ich hatte halt einen Verkehrsunfall. Übrigens, Skifahren ist auch sehr, sehr risikobehaftet, was die Finger angeht. Da muss man auch aufpassen. Bei dem Verkehrsunfall war eben nicht klar, ob ich die linke Hand jemals wieder so bewegen können würde wie davor. Mhm. Und es ist auch ein bisschen eingeschränkt, aber das ist ein Turning Point gewesen und möglicherweise auch ein Grund, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, weil ich nämlich angewiesen war, nach diesem Verkehrsunfall, da war ich Anfang 20, überproportional viel für die linke Hand zu tun. Das heißt, ich habe mich von morgens bis abends mit meiner linken Hand beschäftigt, um sie wieder mobil zu bekommen. Und viele Pianisten fragen mich heute immer, bist du eigentlich Linkshänder oder so? Weil ich halt eine sehr, sehr gut ausgebildete linke Hand habe. Und das kommt eben aus dem Umstand, dass ich mich immer schwer verletzt habe. Insofern, was ich vorhin sagte, die Dinge und die Ereignisse summieren sich auf. So war es eben auch in diesem Fall. Ne? Du hast halt ein Ereignis und versuchst, oder aus dieser Begebenheit ergibt sich dann wieder was anderes. Ich habe gerade neulich ein Interview gesehen von einem Schauspieler, ich habe den Namen vergessen, ein berühmter Hollywood-Schauspieler, der jetzt auch so Masterclasses gibt. Der hat gesagt, er war bei seiner ersten Audition und der Regisseur oder die Jury hatte so ein Paar da, die sich stritten und er sollte durch die Tür kommen und da mitspielen. Und das Paar hat sich gestritten und der Stuhl flog und stellte sich so vor die Tür dass er die Tür gar nicht aufgekriegt hat. Ne? Und er hat sich umgedreht zum Regisseur und gesagt, ja, aber ich kann da gar nicht mitmachen, weil die Tür geht ja nicht auf, ne, mit dem Stuhl. Und da hat der zu ihm gesagt, du musst diesen Stuhl nehmen als Teil dieser ganzen Geschichte und da was draus machen, spontan was draus machen. Ne? Und da sagt er, wenn es ein Drama ist, wie es hier war, mach irgendwas Dramatisches. Wenn es Comedy ist, dann stolper drüber und flieh hin, doof. Also du musst sozusagen aus dem Moment etwas, aus den Gegebenheiten, die und das
das etwas draus machen. Und das kann man eigentlich übersetzen aufs ganze Leben. Dass die Dinge, die einem erstmal als großes Hindernis erscheinen, sich jetzt in diesem Fall zum Beispiel bei mir ins Positive umgedreht haben, weil ich eben gezwungen war, so besonders viel für die Linke anzutun. Mhm. Und das kann man eigentlich übersetzen auf viele, viele Dinge, die einem begegnen, wo man erstmal denkt, ach, was ist das für ein Scheiß und da habe ich gar keinen Bock drauf und da werde ich jetzt depressiv. Es hätte auch Potenzial gehabt, depressiv zu werden, dass meine linke Hand kaputt ist. Aber man kann es eben auch ins Positive wenden. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die sich Jan auch für dich oder für alle stellt am Ende des Lebens. Ne?
Ja. Du bist jetzt hier auf einer Couch. Eigentlich müsste ich jetzt auf die Couch.
ist das eigentlich ein Podcast, den man live sehen kann?
Nee.
Na, Gott sei Dank. Weil ich liege hier so ein bisschen präsig.
Ich will nur ein bisschen Atmosphäre mitgeben. Das ist ja auch das Schöne an dem Format Podcast, was ich wirklich sehr mag.
Ja, super.
Aber das passt ja zu diesem Spruch, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus.
Wenn du so willst, ja. Ne? Ja. Und oft ist das Leben ja auch wirklich gut zu einem. Und das muss man dann auch lernen zu genießen. Ich kenne auch Leute, die sozusagen immer wieder, also die dann auch den Moment nicht genießen können. Das ist vielleicht auch noch ein Ratschlag, den man den Leuten mitgeben könnte, ne? Dass man auch die schönen Dinge dann auch genießt und auch so mitnimmt und auch annimmt.
Ne? Künstler stehen ja schon unter enormem Druck, weil sie immer wieder bestätigen müssen. Also wenn man mal einen Erfolg hat, dann ist es wie bei Spitzensportlern vielleicht. Nach einem Erfolg muss man sich wieder aufraffen, um den nächsten Erfolg zu erreichen, einfach um das zu verstetigen. Ist das so eine Lebenseinstellung, über die wir gerade gesprochen haben, die dir hilft?
Ich halte es für tatsächlich eine echte Herausforderung, dass man, wenn man großen Erfolg hatte, dass man dann weiter dran bleibt. Das kann man eigentlich nur, wenn man einer viel größeren Vision folgt. Aber wenn man so mal diese Momente, ich habe das auch jetzt gehabt, tatsächlich, als ich habe dreimal in der Elbphilharmonie drei ausverkaufte Konzerte an einem Tag gegeben und damit da einen Rekord gebrochen, weil ich da ja sozusagen in kürzester Zeit, an einem Tag nämlich, über 6.500 Leute durchgeschleust habe. Und danach ist man natürlich erstmal fertig, aber auch ein bisschen euphorisch natürlich, weil man es geschafft hat und weil es auch Spaß gemacht hat, weil die Leute gut drauf waren und weil die alle begeistert waren. Aber danach sich nochmal hinzusetzen und weiterzumachen, ist echt eine Herausforderung, ist schwierig. Schwierig. Also man hängt dann so in dieser Schleife noch des Erfolgs und man muss aber trotzdem sich aufraffen und den Alltag wieder annehmen.
Und was kannst du da für einen Tipp geben, woher man die Kraft da nimmt?
Am Ende kann man eigentlich nur jedem den Tipp geben, wenn er mal in so einer Situation ist, ist ja auch selten, dass man sich bewusst macht, dass das Sonder- und Ausnahmesituationen sind und dass der Alltag einfach anders aussieht. Das ist genauso wie wenn ich ein großes Konzert gebe, komme nach Hause und meine Frau sagt, du, übrigens, der Müll muss noch rausgebracht werden und hier wäre toll, wenn du da noch aufräumst und so weiter. Wo du denkst, wieso, wir haben doch gerade 2000 Leute zugejubelt. Ne, kann das nicht mal jemand anders machen? Also, nee, so funktionieren die Sachen eben nicht. Ja. Du musst den Moment, wo sie dir zujubeln, musst du genießen und das ist auch okay so. Mhm. Aber man darf danach nicht im Loch fallen, nach dem Motto, ja, zu Hause jubelt mir ja gar keiner mehr zu, was ist denn hier los? Sondern ja, dann musst du einfach sehen, dass du den Alltag wieder annimmst und die Dinge, die im Alltag gemacht werden müssen, genauso ernsthaft und mit Spaß betreibst wie den anderen.
Klingt nach Bodenständigkeit.
Ja, wenn du so willst, kann man das als Bodenständigkeit werten, aber am Ende ist es eigentlich nur eine Strategie, mit dem Leben gut zurechtzukommen. Hm. Weißt du? Bodenständig zu sein ist ja nichts anderes, als die Dinge realistisch zu sehen. Und nicht verblendet durch irgendwelche großen Fame, was ich was, Dinge. Also jeder, der bodenständig ist und auch, und sag mal, es geht genauso, dass man, sag mal, realistisch bleibt, was finanzielle Dinge angeht. Ne? Mhm. Dass man jetzt nicht ausflippt und jetzt, jetzt habe ich 2000 Euro auf dem Konto, jetzt haue ich die heute Abend auf den Kopf und so. Sondern dass man weiß, 2000 Euro sind viel Geld und da muss jemand lange für arbeiten, um 2000 Euro beiseite zu haben. Und dass man das auch trotzdem, auch wenn man jetzt mal mehr Geld hat, zu schätzen weiß. Ich glaube, das weiß man auch nur, wenn man auch, also in meinem Fall war es zumindest so, dass ich mir alles selber erarbeitet habe. Ich habe jetzt nichts von zu Hause mitgekriegt, dazu hatte ich viel zu viele Geschwister und so. Ich musste also alles, was ich habe und was ich mir erarbeite, habe ich mir selber erarbeitet. Ne? Mhm. Und dann weiß man die Dinge auch anders zu schätzen. Also ich weiß genau, wie schwer das ist, auf der Straße 50 Euro zu verdienen. Und deswegen weiß ich auch zu schätzen, dass, wenn ich jetzt mal mehr Geld verdient habe, dass ich das nicht gleich alles am Kopf habe. Ja. Oder gut investiere oder so.
Ich meine, in die Situation hast du dich ja selbst gebracht, dass du da 3 Konzerte in der Elfi spielst. Warum eigentlich?
Oh, das weiß ich was. Guck mal, du hast ja vergessen, das ist ja auch eine Bestätigung für die viele Arbeit und für das, was man über Jahre gemacht hat. Guck mal, mein Beruf ist, das wird immer oft, natürlich oft auch vernachlässigt oder nicht so gesehen.
Ich meine eigentlich eher, weil du gesagt hast, Rekord gebrochen. Geht's dir auch um Rekorde?
Nee, das versuche ich gerade zu sagen. Es geht mehr um die Bestätigung und um die Wertschätzung der Leute. Mhm. Und habe ich kurz einen Gedanken verloren. Ja, klar, dass natürlich die Leute sehen, dass du auf der Bühne stehst, eine Show machst und alle sind begeistert. Und dann hast du aber nur so mal 3 Stunden gearbeitet, sag mal, ne, so 3 Stunden gearbeitet und hast jetzt viel Geld verdient. Dass da ein ganzes Leben dahinter steckt, das ich gegeben habe, dass ich mit 4 Jahren angefangen habe, dass ich in der Zeit zwischen 20 und 30 von morgens um 8 bis nachts um 2 nur am Instrument saß, um mich in diese Position zu bringen, dann in diesen 3 Stunden da abgefeiert zu werden. Das darf man eben auch nicht ganz vergessen. Ne? Das heißt also, es ist eine, der ganze Lebensweg ist sozusagen, hat mich zu dem oder in diese privilegierte Situation gebracht, da vor vielen Leuten zu spielen und die zu begeistern. Ne? Und insofern genieße ich das auch und denke, ja, am Ende des Lebens habe ich dann auch Glück gehabt, dass ich diese Vision hatte.
Ja, wie wichtig ist denn dann funktionierendes Sozialleben? Also man hört das ja manchmal von Künstlern, die vor Millionen, also Riesentouren spielen und dann aber am Ende des Tages sehr einsam sind, weil sie sich in ihr Hotelzimmer zurückziehen und sagen, also sie begeistern Millionen Menschen weltweit und stürzen dann aber danach irgendwie in so ein Loch.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber auch da ist wieder mit all dem, was wir vorhin besprochen haben, man muss eine gute Balance oder eine gute Bodenständigkeit finden. Wenn du weltweit vor Millionen Leuten spielst und, sag mal, ein Jahr lang auf Tour bist, dann hast du sozusagen diese Bodenhaftung nicht mehr durch dein soziales Umfeld. Mhm. Insofern versuche ich auch immer ganz bewusst, mir Zeiten einzuplanen, wo ich viel spiele, aber dann auch wieder Zeiten, wo ich gar nicht spiele oder wo ich wenig spiele. Oder dann eben, was wo ich auch großes Glück habe, dass das bei mir im Beruf möglich ist, ins Ausland zu fahren, andere Länder kennenzulernen, da vielleicht 2-3 Konzerte zu spielen, aber eben auch die Möglichkeit habe, mir das anzugucken. Jetzt habe ich zum Beispiel ich war vor 2 Wochen jetzt in Singapur, das war herrlich. Ich habe jetzt eine Konzerttour vor, wo ich mich sehr freue, nach Kathmandu, also nach Nepal. Nepal, Bangladesch, Hanoi, Malaysia und dann wieder zurück. Das sind natürlich Momente, wo ich dann da spiele, auch ganz anders eingebunden oder empfangen werde, weil ich eben Künstler bin und nicht Tourist. Mhm. Und dann trotzdem die Möglichkeit habe, das Land und Leute kennenzulernen. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, ne? Weil ich dann sozusagen Beruf und Privat und soziales Umfeld irgendwie verquicken kann oder zusammenbringen kann. Und das halte ich für mich ist es zumindest, habe ich das so entschieden, eine sehr gesunde Mischung.
Mhm. Du hast vorhin AC/DC erwähnt. Es gab, und diese Turning Points, es gab ja eine andere sehr prominente Persönlichkeit, durch die du eigentlich erst groß geworden bist.
Ja, und das knüpft sehr gut an. Du bist ja ein glänzender Podcaster, wie du die Überleitung machst. Weil das ist nämlich...
Ich arbeite nicht nur Fragen ab, sondern ich gehe wirklich... versuche immer auf das Gespräch einzugehen, ne?
Sehr, sehr gut, sehr gut. Weil das ist zum Beispiel dieser Mann, den ich gleich lüften werde, das Geheimnis. nach der Werbung, meine Damen und Herren. Jetzt hört sich wieder Werbung und dann kommt das Geheimnis. Der hat mir sozusagen diese Vision überhaupt erst mitgegeben, das Leben und mein Berufsleben so zu führen, wie ich es jetzt tue. Und warum, kann ich das erklären? Das war damals Joe Cocker, der mich in einer Kneipe hat spielen sehen, als ich noch Schüler. Damals hat mich spielen sehen, war begeistert von der Energie und hat mich mitgenommen auf deutschlandweite Tour. Also erstmal das einmal ausprobiert, wir haben es in Hamburg gemacht, das kam super an und ich wusste das gar nicht, dass das möglich ist, alleine am Klavier vor Tausenden von Leuten zu spielen. Diese Vision hat er mir mitgegeben und als ich dann sozusagen einmal kurz in die Champions League katapultiert wurde durch ihn, weil er mich eben auf deutschlandweite Tour mitgenommen hat, mhm, und ich dann wieder zurückkam in die Kreisliga, in meine kleine Kneipe, da war die Idee geboren, okay, das kann ein Beruf sein, das ist etwas, was ich will. Das ist ehrlich, da erinnere ich mich heute noch so kristallklar, dass ich mir damals gesagt habe, da willst du mal irgendwann hin.
Das dauert natürlich dann noch Jahre, Jahrzehnte. Aber das hat mir die Motivation gegeben, die Vision, dass das überhaupt möglich ist. Ich habe mich bis dahin eher gesehen, so im Hintergrund als Pianist von einem großen Star oder so. Ich glaube, das Größte, was ich mir damals vorstellen konnte, war, Pianist von Udo Lindenberg zu werden oder so. Aber dass ich mal selber am Klavier alleine eine nachhaltige Karriere aufbauen kann, diese Vision hat mir Joe Cocker gegeben.
Mhm. Hast du ihn mal gefragt, warum er das mit den Händen macht?
Ich kann es nur vermuten. Ich weiß, dass er zu der Zeit, als ich da mit ihm auf Tour war, war auch trocken, hat kein Alkohol getrunken. Seine Frau war damals dabei, die hat auch gut aufgepasst, dass er nicht zu sehr mit den Musikern abhängt. Muss ich vorstellen, Backstage war es natürlich cool. Chris Stanton, sein Klavierspieler, John Miles, Music was my first love. Also der war sein Gitarrist und Background-Sänger. Ein Saxophonist von Tina Turner war dabei. Da war natürlich auch ein richtiges Musikerleben Backstage. Was für mich große, weite Welt war. Mhm. Aber da spielt natürlich auch Alkohol eine Rolle. Und da wollte seine Frau ein bisschen von fernhalten. Insofern war Joe Cocker gar nicht mehr so Backstage nachher präsent wie die anderen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Bewegungsgeschichte natürlich auch aus seiner Drogenhistorie stammt. Weiß es aber nicht genau. Mhm.
Du hast das Ziel dann gehabt, selbst auch mal solche Stadien zu füllen. Hast du eben gesagt, ne? Das war so deine Vision.
Nein, Stadien jetzt nicht, aber ein großes Publikum
zu erreichen. Oder ein großes Publikum zu erreichen. Inwieweit muss man dafür auch künstlerische Ideale aufgeben, um ein Publikumsbedürfnis zu befriedigen?
Ich glaube, man muss nicht so sehr künstlerische Ideale aufgeben, sondern man muss sich konzeptionelle Gedanken machen. Mit dem, was man als Rüstzeug hat, mit den Möglichkeiten, die einem musikalisch und künstlerisch gegeben sind, Konzepte zu überlegen, die ein großes, breites Publikum erreichen. Und ich fand immer schon toll, dass ich mit dem, was ich jetzt mache, dass ich, und ich wollte das gerne, den Hochschulprofessor genauso erreichen kann wie den Klempner von nebenan. Die triffst du natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Den Hochschulprofessor erreichst du nur, wenn das, was du machst, auch sagen wir mal, künstlerisch halbwegs Niveau hat. Und den Klempner erreichst du nur, wenn du den irgendwie mit irgendetwas triffst, was ihm gefällt. Und also musst du versuchen, diese Klammer zu spannen, dass du ein großes Zielpublikum, eine größtmögliche Target Group, wie man sagt, erreichst. Und ich weiß, dass mein Klempner immer gesagt hat, wenn er bei mir war, ich sag mal, du bist ja witziger als Mario Bord. Ne? So, das war für ihn sozusagen das, da habe ich ihn eben erwischt, dass ich Ansagen gemacht habe über ein Stück, was er sich sonst nie angehört hätte. Weiß ich, eine Fats Waller oder eine Art Tatum-Nummer, die ich dann auch, sag mal, so anspruchsvoll spielen kann, dass der Hochschulprofessor davon beeindruckt ist. Aber ich sie eben so humorvoll ankündigen kann, dass der Klempner auch mitgenommen wird und einen Zugang zu dem Stück findet. So, das ist die Herausforderung.
Du kombinierst Show, Entertainment mit Musik. Woher kommt dein Showtalent?
Ja, Show, das hört sich immer so an, als ob das vordergründig so eine Show ist, die ich mir jetzt sozusagen am Reißbrett und mit Tänzerin und Glamour und Federboa.
Oder sagen wir, woher kommt dein Unterhaltungsfaktor? Ja. Warum bist du witzig?
Ich glaube, der Trick ist eher das Storytelling, ne? Dass ich sozusagen die Stücke, die ich spiele, von mir aus auch so humorvoll oder so authentisch erzähle, dass der es nachher hört, sich da diese Story nachher daran wiedererkennt und dadurch einen anderen Zugang findet. Mhm. Das ist übrigens etwas, was ich noch kaum jemandem erzählt habe. Das heißt, das ist jetzt schon ein richtiger Insider und das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass wenn er sich ein Konzept überlegt, dass er die Leute so sehr in dieser Story mitnimmt. Ich meine, das macht die Werbung, das machen Filme, das machen Disney-Filme, keine Ahnung. Überall werden Storys erzählt, die nachvollziehbar sind und die dann in sich auch möglicherweise einen Twist haben oder und dann musikalisch wiedererkennbar. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich werde gefragt von Leuten, wie komponierst du überhaupt? Wie machst du das? Wie springen dich Themen an oder so, wie setzt du das aufs Klavier, wenn du erstmal vor einem weißen Blatt Papier sitzt. Und es ist wirklich so, dass ich Dinge, die mir im Alltag begegnen, versuche, wenn es etwas ist, was mich hoch interessiert und auch, sag mal, das Potenzial dazu hat,
musikalisch umgesetzt zu werden. Wie kann ich das musikalisch umsetzen? Es gibt ein Stück, das heißt Das Universum. Also da geht es darum, dass ich einen Bericht gesehen habe über das Universum, dass alles in dem Universum ja umeinander kreist, ne, die ganzen Galaxien. Da ist ja viel mehr Bewegung, als man denkt da oben. Und deswegen sagt man auch, das Universum schwingt. Und da gibt es nichts Besseres, als das aufs Klavier zu übertragen, weil das Klavier schwingt ja auch. Und dann habe ich eine Note angeschlagen und sie dann gleich wieder abgestoppt. Und diese Note regt dann alle anderen Töne an. Und sie das ist wie so ein Hall-Effekt, kann ich dir mal demonstrieren, bei Gelegenheit. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für dieses Stück, was ich geschrieben habe. Mhm. Und das ist sehr nachvollziehbar, wenn ich es dann spiele. Mhm. Und jeder hört hin, oh, und da ist die Sternschnuppe und so weiter, die ich vorher beschrieben habe. Oder ich habe ein Buch gelesen über Genetik, über Erbgut, über auch Epigenetik, dass sich Dinge, die wir im unserem Leben erleben, auch richtig in der DNA verankern. Also habe ich ein Stück geschrieben, was die Doppelhelix musikalisch beschreibt. Das sind zwei Melodien. Muss ich vorstellen, eine Melodie ist ein Strang, auf die Noten darauf, die Information und der andere Strang und so weiter. Ich erkläre sozusagen, wie dieses Stück entstanden ist und habe dann aus dieser Idee ein Stück gemacht. Und warum sage ich das alles? Weil sich natürlich dieses Storytelling, diese Geschichte dahinter, wie ich mir das überlegt habe und wie es nachher zusammengebaut ist und so weiter, natürlich wahnsinnig interessant ist für die Leute, weil sie mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen, weil sie mal sehen, wie funktioniert das. Das ist also nicht so, guck mal, du darfst dir vorstellen, einer, der keine Musik macht, der versteht, wie soll dem klar gemacht werden, wie so ein Stück entsteht. Das kannst du nur über diese nachvollziehbare Art und Weise machen. Und dann wird dieses Stück so plastisch und so klar für denjenigen, der es nachher hört, dass das dann viel größeren Zugang und viel größeren Unterhaltungswert hat.
Ja, Unterhaltungswert.
Wird das so halbwegs klar?
Ja, absolut. Absolut.
Und, das ist sehr komplex, die Frage gewesen.
Das Interessante dabei ist ja dann tatsächlich, dass so eine Show dann mit einer gewissen Leichtigkeit ja auch rüberkommen muss. Und man.
Das ist das große Geheimnis.
Und man ja gar nicht vermutet, was für eine immense Arbeit dahinter steckt, um dieses Storytelling eben auch schlüssig hinzubekommen.
Genau, das große Geheimnis ist, das Schwere leicht aussehen zu lassen. Das habe ich damals bei den Harlem Globetrotters, was ihr für die kennst.
Ja.
Das ist so eine Basketballtruppe.
Mit ihren
die Dunkings. Haben die schwierigsten, coolen Dunks und weiß ich was und so weiter. Das lassen die so leicht und spielerisch aussehen, dass du einfach davon schon beeindruckt bist. Und das Gleiche gilt für mich, wenn ich ein Stück von Art Tatum spiele, dann möchte ich da nicht mit verknissem Gesicht die schwierigsten Sachen spielen, dann kommt es auch nicht leicht rüber. Sondern du musst sozusagen deine Technik und deine Musikalität so einbringen, dass es wie spielerisch und leicht rüberkommt. So dass die Leute denken, so, das ist ja, du machst es ja so aus dem, schüttelst das ja so, musst du überhaupt noch üben? Ne? Die meistgestellte Frage ist, musst du überhaupt noch üben? Klar muss ich üben, muss ich jeden Tag üben, ich muss jeden Tag dranbleiben, so dass es nämlich nachher so leicht aussieht, als müsste ich nicht üben.
Da sind wir wieder bei dem Druck. Spaß hast du trotzdem, oder?
Ohne das würde es nicht gehen. Das ist auch das, was Steve Jobs mal damals gesagt hat. Ne? Wenn du so überzeugt bist von der Vision als Entrepreneur, also als
Erfinder,
als Selbstständiger, also Selbstständiger sozusagen, ja. als einer, der du hast so viele Momente, wo du scheiterst, wo du denkst, es geht nicht weiter, wo Dinge nicht funktionieren. Das kannst du nur überstehen, wenn du den Spaß und die Vision und das Ziel immer vor Augen hast. Sonst wirst du eigentlich nie in der Lage sein, Momente zu überwinden, wo jeder andere sagen würde, nee, ich gehe lieber in die Banklehre oder mach lieber was anderes. Da weiß ich, kriege ich mal Einkommen und muss hier nicht als mittelloser Musiker irgendwie das Risiko eingehen, überhaupt nicht durchzukommen.
Was ja die große Angst der meisten Eltern ist, wenn man sich der Musik widmet oder einer anderen Kunst. Mit 4 Jahren hast du angefangen. War es eigentlich freiwillig?
Ja, war alles freiwillig. Ich hatte keine Eiskunstlaufeltern. Ich habe nie einen Musikwettbewerb, Jugend musiziert, wurde ich nie angemeldet. Die haben uns einfach uns selbst überlassen. Guck mal, bei 9 Kindern, da kannst du nicht, da bist du, die erziehen sich selber untereinander. Ne? Mhm. Da wird dafür gesorgt, dass die in Ordnung sind, dass die zur Schule gehen und dass das häusliche Umfeld stimmt. Aber du kannst dich nicht für jedes Kind noch jetzt, klar, wir wurden dann angemeldet bei Sportvereinen und Klavierunterricht und keine Ahnung, sowas noch, ne? Mhm. Aber ansonsten musste das alles aus mir selber kommen. Und ich sag dir eins, Jan, das ist am Ende auch das Geheimnis, warum ich dran geblieben bin und warum ich nur weil es aus mir selber kam. Wie oft kommen Eltern zu mir und sagen, sie müssen sich mein Kind mal anhören, das ist so begabt und so weiter. Und was ich sage immer, das Kind muss von alleine kommen. Hm. Schicken Sie Ihren Sohn hierher und lassen Sie es bitte aus sich selber heraus tun, dann hat es eine Chance. In dem Moment, wo die Elternteile versuchen, da den Weg zu ebnen und so, das ist ja alles ehrenhaft und ich verstehe auch die Motivation dahinter und das ist alles cool, dass sie das machen. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube nur dran, wenn das Kind selber so Blut geleckt hat, dass es dann auch nachhaltig daran interessiert ist, das möglicherweise auch als Beruf nachher zu machen.
Naja, das ist diese sogenannte intrinsische Motivation. Und wenn du sagst, schicken Sie es hierher. Hast du eine Musikschule oder meinst du was anderes?
Ganz oft kommen die natürlich bei Konzerten und so weiter. Ja. Dann sage ich immer, der soll selber kommen, der soll mich ansprechen. Und wenn das Kind oder der Schüler oder wer auch immer das ist, können auch Jugendliche sein oder auch Erwachsene, mich so überzeugen und mich so, ich meine, so hab ich's auch gemacht. Ich bin zu meinen Schülern, zu meinen Lehrern hingegangen, bin ich toll fand, gesagt, ey, du musst mir was zeigen. Ich bin so ein Fan von dir. Das, was du machst, bedeutet mir so viel und so weiter. Und viele haben das dann auch gemacht, weil sie gemerkt haben, da brennt einer dafür. Mhm. Und da ist einer so, wie du sagst, intrinsisch motiviert. Die haben mich dann, und so mache ich es auch, ne? Die haben mir dann die Sachen gezeigt und haben mich als Schüler aufgenommen oder irgendwie einen Weg gefunden. Mir was beizubringen.
Welche Musik hörst du denn privat?
Also ich höre natürlich, privat ist schwierig, weil Musik privat zu hören, ich konsumiere Musik wie jeder andere auch, versuche das mehr so aus der Jazz, also mehr in den anspruchsvolleren Jazz-Abteilung zu machen, weil ich da einfach Spaß dran habe. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das neue Album von Jacob Collier, finde ich auch nicht alles gut, aber es gibt eine ein wunderbares Arrangement von Bridge Over Troubled Water, wo er mit John Legend und Tori Kelly, das ist aber sehr Musicians Music, ne? Das ist nichts für den Mainstreamer, sich sowas anzuhören. Der ist zwar wahnsinnig erfolgreich, weil das, was er macht, wirklich outstanding toll ist und reharmonisiert. Und der ist halt deswegen ein guter Typ, ist auch eine gute Erscheinung und macht das auf der Bühne toll, indem er die Leute alle singen lässt und so. Aber ich glaube nicht, dass das, ich habe das hier Freunden vorgespielt, die haben gesagt, lass mich mit dem Gedudel im Frieden. Ne? Also wenn ich sowas höre, dann auch, weil es mich, wenn man so will, auch intellektuell irgendwie triggert, musikalisch jetzt. Ne? Und ansonsten höre ich auch so diese West Coast Fusion Musik, die mache ich mir hauptsächlich an hier, von Leuten, die ich gut finde. So, das ist etwas privat, aber ich höre auch Radio ganz normal. Und versuche auch da natürlich immer die Ohren offen zu halten. Jeder populäre Song hat etwas, warum er populär geworden ist. Das kann man zwar im Vorwege wahrscheinlich nicht so richtig kalkulieren, denn sonst würde ja jeder Hit schreiben. Mhm. Aber trotzdem, warum er dann ein Hit geworden ist, hat einen Grund. Da höre ich oft mit offenen Ohren hin. Und das kann ein Popsong, das kann ein Schlager sein, genauso wie ein Jazzstück oder ein klassisches Stück.
Wie schwierig ist es dann aber tatsächlich, wenn man einen Auftrag kriegt, du hattest ja auch schon mal einen, und zwar die Titelmusik für Ottos Film hier, die Sieben Zwerge zu schreiben, wie schwer ist es dann tatsächlich zu liefern?
Das ist immer ein Prozess, ne? Also der Sieben Zwerge Film, da hatte ich das große Glück, dass Otto Waalkes wahnsinnig musikalisch ist und eine klare Vision hatte, auch von dem, wie er die Dinge haben wollte. Dass ich sozusagen mit meinen Ideen da wunderbar andocken konnte. Die Frage war aber,
wie schwierig ist es dann tatsächlich zu liefern auf dem Punkt?
Ich würde vielleicht sagen, da sind doch mindestens 85% Handwerk. Mhm. Das heißt, du musst vorgebildet sein, du musst Stücke gehört haben, du musst wissen, was es so gab, und du musst natürlich auch deinen eigenen Geschmack haben, das ist auch wichtig. Und dann, ich meine, so platt das klingt, dann versucht man ein Konstrukt oder eine Konstruktion zu finden, in der man musikalisch sein kann. Ein bestes Beispiel war Johann Sebastian Bach, ne, der sich ganz klare Strukturen mit mehrschichtiger Polyphonie und so weiter und Kontrapunkt gesetzt hat. Und in dieser Struktur, die ja relativ starr ist, hat er wunderbare Musik geschaffen. Und das ist die große Kunst. Ne? Mhm. Und das Schöne ist,
Die Musik ist wunderschön, aber durch diese Struktur bekommt es eine Nachvollziehbarkeit und einen Zugang für die Leute. Und diese Mischung, diese Gemengelage macht dann große Musik aus. Ich weiß, ich kann das nicht in Prozent sagen.
Ja, ja.
Ich habe jetzt gesagt, 85%, bloß wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich, im Falle von Bach war vielleicht doch 50% Musikalität und 50% Struktur. Mhm. Kann ich nicht sagen.
Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Erfolge gesprochen, Dinge, die gut gelaufen sind, wie es funktioniert, mit wem du schon alles Musik gemacht hast oder wie du entdeckt wurdest mit großen Größen. Was waren denn Dinge, an die du dich nicht so gern zurückerinnerst, wo mal was richtig in die Hose gegangen ist?
Also ich würde sagen, selten, weil ich darauf achte, ein größtmögliches Repertoire zu haben, schwierigsten Situationen zu reagieren. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du im Jazzclub spielst, dann spielst du ein anderes Repertoire, als wenn du auf dem 50. Geburtstag spielst. Oder beim Grünkohlessen, wo 100 Besoffene da sitzen und an der Nordseeküste hören wollen. Also all das habe ich schon gemacht. Ne? All das habe ich für alles gespielt. Oder wenn du in der Elbphilharmonie spielst, dann hat das natürlich einen ganz anderen Anspruch. Und überhaupt, wenn Leute zu dir ins Konzert kommen, die dafür bezahlt haben, das ist eine sehr viel einfachere Ausgangsposition, weil das, was du machst, dann von denen ja schon im Vorwege geschätzt wurde, sonst hätten sie sich kein Ticket gekauft und einen Abend geopfert. Als wenn du auf der Straße spielst, wo du darauf angewiesen bist, dass die Leute stehen bleiben, um dir Geld zu geben und eigentlich nicht angetreten, die kommen ja nicht vorbei, um einem Straßenmusiker Geld zu geben, sondern die geben dir nur Geld, wenn derjenige sie überzeugt, der irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat. Und da ich all das schon mal gemacht habe, bin ich eigentlich auf relativ viele Situationen vorbereitet. Ich habe aber auch schon mal richtig ins Klo gegriffen, ich habe auch schon mal richtig daneben gelegen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel eingeladen war bei einer Geburtstagsfeier von einem sehr Prominenten, will ich sagen, wer es war. Und da saß Günter Jauch in der Ecke und Jogi Löw und weiß ich was da sein. Und da habe ich einfach das falsche Repertoire gewählt und hatte noch die Schwierigkeit, dass vor mir ein Kind war, was Klavier gespielt hat und natürlich da wahnsinnig abgeräumt hat. Und dann muss man sozusagen als Profi dahinterher versuchen, das noch zu toppen. Das kannst du nicht. Ne? Das ist schwierig. Aber ich bin auch schon mal reingeworfen worden in die Vorgruppe von Pur, die überhaupt nicht mit mir gerechnet haben, in der Schalke Arena, 80.000 Leute, und musste da auch irgendwie liefern. Und das habe ich ganz gut hingekriegt. Ich habe mir auch im Nachhinein überlegt, in verschiedenen Fernsehsendungen habe ich falsches Repertoire gespielt. Ich hätte zum Beispiel beim, ich war bei Wetten, dass eingeladen mal, da habe ich eine Wette für ein Kind. Und da habe ich rückwärts gespielt, habe ich im Nachhinein auch gedacht, na, hätte sie auch mal hinsetzen können und was Ordentliches, Gehaltvolles spielen können. Weißt du, dann hätte die Republik gewusst, dass sie auch richtig Klavier spielen kann. Solche Sachen, weißt du, das ist im Nachhinein nicht so richtig schwierig gewesen und nicht so richtig schlimm. Man denkt bloß, man hätte es noch besser machen können.
Aber das gehört ja auch zu einem Prozess dazu, um erfolgreich zu werden, zu bleiben oder zu sein.
Absolut, absolut. Und ich kann jedem auch nur empfehlen, sich vorzubereiten auf Momente, mit denen man nicht auf die man nicht vorbereitet wurde. Also gestern mit dem Bürgermeister gesprochen, hier von Hamburg. Und ich habe mit dem Bürgermeister hatte ich schon mal ein Duett in der Elbphilharmonie. Da hat er ein Stück Bach gespielt, ich habe dazu improvisiert und das ist wahnsinnig gut angekommen, weil keiner mit ihm gerechnet hat und es war so ein spontan Ding. Weil es so halb geplant, halb spontan. Und der sagte zu mir zum Beispiel, ich habe ihn jetzt gefragt für einen anderen Anlass, das war hier so ein Social Event in Hamburg. Und da sagte er zu mir, mit Recht, der Bach ist da zu leise. Wir brauchen irgendetwas, wenn du willst, dass ich auf die Bühne komme, muss es etwas Mitreißenderes sein. Das heißt, der hat gut begriffen, dass für diesen Anlass in der Elbphilharmonie war Bach super. Mhm. Aber wäre jetzt für diesen Social Event, den wir jetzt vorhaben, für die Hamburg-Messe, wäre das falsche Stück. Und genauso muss man es nämlich auch sehen. Der richtige Titel zum richtigen Zeitpunkt, der richtige Auftritt, die richtige Ansprache fürs richtige Publikum. Du musst halt ein Repertoire haben, wo du gewappnet bist für den richtigen Moment.
Ja. Rückwärts spielen hast du gerade erwähnt, aber du singst auch rückwärts in deinem Programm. Ein sogenanntes Palindrom hast du da eingebaut. Was ist denn ein Palindrom?
Palindrom ist in der... Also klassisch erstmal Worte, die man vorwärts wie rückwärts gleich lesen kann. Otto, Anna,
aber auch Lagerregal oder Reittier sind Wörter, die man vorwärts wie rückwärts gleich senkt. Es gibt auch Sätze, sowas wie Erika feuert nur untreue Fakire. Das sind Palindrome, ganz vorwärts. Es gibt auch Zahlen, diese Palindrome, wie 12.521 zum Beispiel, ist eine Zahl als Palindrom, kannst du vorwärts und rückwärts lesen. Und es gibt eben auch Musikstücke. Es gibt ein Palindrom von Brahms, das ist ein Stück, was vorwärts und rückwärts, nicht, also so halbwegs, da wird natürlich Musik draus gemacht, aber die Grundstruktur ist so. Und ich habe vorhin erwähnt, diese Doppelhelix, die ich musikalisch beschrieben habe, das Universum, was ich musikalisch beschrieben habe. Und so ist auch ein Palindrom ein Wunsch meiner Nichte gewesen, die Hanna heißt, mit H hinten. Dass ich mal ein Stück für sie schreibe. Mhm. Und dann habe ich ein Stück geschrieben für sie und mache den Leuten auch ganz klar, deutlich, wie das funktioniert. Ich spiegel die Tastatur und Bass und Melodie gehen sozusagen symmetrisch auseinander. Und das wird deutlich, wenn ich es spiele. Und da die Symmetrie uns Menschen ja zu eigen ist, also wir sind ja auch symmetrisch aufgebaute Individuen, so wie alle Säugetiere, ist das ein schönes Thema, um das musikalisch zu beschreiben. Und rückwärts singen ist, ich meine, rückwärts singen kann, das ist auch ein Phänomen, ne? Du kannst etwas rückwärts singen und das auf dem iPhone abspielen lassen und dann klingt es wieder wie vorwärts, ne? Das ist irre. Und das mache ich manchmal beim Publikum.
Ja, okay, da wollen wir gar nicht.
Also zum Beispiel, ich kann mal eins vorsingen und dann kannst du das im Podcast abspielen und kannst die Leute fragen, oder wir fragen sie einfach, meine Damen und Herren, wissen Sie, um welches Stück es sich handelt, wenn man es rückwärts abspielt? Mäusüle, Storet, Hot, Neck, Buff, Rettöck, Renö, Schädjorf. Muss ich nicht auflösen, das sollen die Leute jetzt machen. Aufnehmen, mit dem iPhone rückwärts abspielen.
Ich habe eine Idee, aber na? Das lösen wir jetzt nicht auf, nein. Das ist wie bei Günther Jauch dann mit dem Publikumsjoker. Ich möchte sie gar nicht in irgendeine Richtung drängen. Julia, ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt bei deiner neuen Tour, die ansteht. Oder bei der Tour, du bist ja, denke ich, auch schon unterwegs. Und alles Gute, auch maximale Erfolge im Tischtennis. Und das bei der WM, ja, vielleicht gibt es ja einen neuen Weltmeister, Julia Wendt.
Ich bin tatsächlich mal ins Viertelfinale gekommen bei der Weltmeisterschaft.
Ja, ist auch stark.
Im Mixed. Ne? Stimmt gar nicht, das war die Europameisterschaft. Europameisterschaft Oslo.
Trotzdem gut.
Mixed.
Trotzdem gut. Ja. Stark.